herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dagmar Karasch, Präsidentin des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie, zum Thema Ende der Ampelkoalition. Was bedeutet das für die logopädische Versorgung in Deutschland? Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant. Heute wieder mit mir. Mein Name ist Cornula Winterholler und ich schaue aus der Brille, aus der Perspektive der Logopädie. Und heute auf meinem logopädischen Sofa habe ich mir Dagmar Karasch eingeladen, die Präsidentin des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. Denn es ist so viel Politik in Bewegung, dass ich dachte, ich möchte das Jahr enden mit Berufspolitik. Und dann habe ich Dagmar angerufen. Dagmar, herzlich willkommen und bitte stell dich doch gleich mal vor, weil sonst müsste ich eine Stunde mindestens über dich sprechen, bevor wir überhaupt zum Thema kommen.
Danke, Cordula, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Das Thema ist super relevant. Das ganze Jahr und auch in der Erwartung des kommenden Jahres, Berufspolitik und natürlich auch Politik im Allgemeinen. Mein Name ist Dagmar Karasch. Ich bin Atemsprecher und Stimmlehrerin. Mein Bachelor of Science habe ich in Hildesheim gemacht, Ergo, Physio, Logopädie. Und bin berufspolitisch tätig und besonders interessiert seit meiner Zeit als Praxisinhaberin, weil ich da eben erlebt habe, einmal wie herausfordernd überhaupt die Rahmenbedingungen für UnternehmerInnen sind, aber natürlich auch für uns Praxisinhaberinnen und Arbeitgeberinnen in der Logopädie. Und habe mich dann zunächst ehrenamtlich engagiert und dazugelernt. Weil Berufspolitik und auch Selbstverwaltung ist komplex, bis ich da mehr verstanden habe und habe dann eben begonnen, mich hauptamtlich im Bundesvorstand einzubringen. Und das mache ich jetzt seit 2014 und seit 2017 als Präsidentin. Und nebenher bin ich noch ein bisschen Lehrbeauftragte und Privatperson. Und ich interessiere mich ganz besonders zunächst für die Stimme. Inzwischen hat sich das etwas geweitet und der ganze Bereich der präventiven Logopädie und Gesundheitsförderung und natürlich die Berufspolitik.
Dagmar, du hast jetzt gerade die 10 Jahre gesagt, also 2014 und jetzt 2024. Ich könnte jetzt den ganz großen Bogen ausholen und sagen, wenn du an 2014 denkst und jetzt 2024, 10 Jahre, hat sich was bewegt? Also Rahmenbedingungen genannt, jetzt mal als ein Stichpunkt. Aber hat sich in diesen 10 Jahren etwas bewegt?
Ja. Also man nimmt, ne, also wir schauen ja häufig auf die jetzige Situation und auf das, was daran furchtbar ist und ermüdend und wo man denkt, wie kann man uns sowas zumuten? Aber damals, vor 10 Jahren, hatten wir ja noch keinen einheitlichen Bundesversorgungsvertrag. Ne? Wir hatten ganz viele verschiedene, unterschiedliche Vergütungsvereinbarungen und Verträge, wo man hier nur 14 Tage unterbrechen durfte, da 28, hier sollte man Häkchen so setzen und da die Begründung so. Und so haben dann, wenn man hier auch so wie heute den falschen Stift benutzt hat, Kassen unterschiedlich reagiert auf solche Anforderungen oder eben auch auf Fehler. Ne? Und da bin ich total froh, dass es eine Vereinheitlichung gab und wir darüber natürlich auch in der Berufsgruppe mehr Möglichkeiten haben, uns zusammenzutun und gemeinsam zu verhandeln und zu gestalten. Wir laufen uns nicht mehr so müde an diesen vielen kleinen Vertragsverhandlungen, wo dann die Kostenträger einfach immer auch die Stärkeren waren. So wie heute auch, aber trotzdem anders. Es gab damals noch nicht diese Möglichkeit, wie wir es heute haben, mit einer eingerichteten Schiedsstelle. Es gab schon die ersten Schiedsverfahren, ja. Das erste hat ja unsere aktuelle Verhandlerin mitgeführt, Frauke Kern in Berlin. Also die gab es schon, aber eben noch nicht eingerichtet als Schiedsstelle und so auch, dass wir wirklich damit im Grunde ja arbeiten konnten, wie wir es heute besser können. Und seitdem haben Vergütungssteigerungen von deutlich über 100% in einigen Bundesländern stattgefunden. Das muss man sich auch klar machen. Wenn wir natürlich schauen, wie sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen heute im Vergleich zu anderen Berufen, die diese Verantwortung und Komplexität und auch die diese Anforderungen haben, die wir haben. Ich glaube, dann merkt man sehr deutlich, dass wir immer noch deutlich zu schlecht dastehen, was Vergütung angeht, gebeutelt sind von bürokratischen Anforderungen, die bei uns abgelegt sind. Aber es hat eine deutliche Entlastung stattgefunden und auch Verbesserung.
Wo stehen wir jetzt dann aktuell zu diesem Thema Ende 2024? Was ist jetzt gerade konkret der Stand und wie wird es zu dem Thema Vertragsverhandlungen weitergehen auch in 2025?
Ja, das ist ein bisschen Glaskugel lesen, weil wir ja nicht genau wissen, wie reagieren die Verbände. Also wir als DBL haben ja schon einmal den aktuellen Versorgungsvertrag gekündigt und sind hier leider nicht durchgekommen mit dieser Kündigung, weil aus unserer Verhandlerrunde ein Verband nicht mitgekündigt hat. Und möglicherweise verständlich ist, dass alle maßgeblichen Verbände hier kündigen müssen, damit man eben wieder in Verhandlungen kommen kann. Das wäre der erste Schritt. Wir als Verband stehen
ganz staatlich. Kannst du kurz sagen, mit wem müsst ihr verhandeln?
Wir sind aktuell vier maßgebliche Verbände in der Logopädie-Sprachtherapie. Das ist einmal der DBA, also der Bundesverband der Atem-, Sprech- und Stimmlehrerinnen, dann der DBS, der Verband der akademischen und Sprachtherapie und Logopädie, dann wir als DBL, Deutscher Bundesverband für Logopädie und Logo Deutschland, die Interessenvertretung der Selbstständigen. Und wir vier Verbände müssen eben diesen Vertrag kündigen oder die Gegenseite. Könnte natürlich auch kündigen.
Also wem müsst ihr einen Vertrag kündigen? Weil ich denke, das ist wahrscheinlich vielen gar nicht so klar. Die sehen, ach, wir sind in der Patientenversorgung, wir bekommen bestimmt sicher unser Geld und das läuft hier alles ganz friktionsfrei.
Das Leben ist ja kein Ponyhof, leider, manchmal. Ja, also diese vier Verbände, wir vier Verbände, haben einen kannst du Verhandlungspartner oder Verhandlungsgegner nennen, wie auch immer. Man sollte das als partnerschaftliches Modell verstehen in der Idealform, weil wir ja mit beide Seiten sind verantwortlich dafür, dass Versorgung stattfindet. In der Realität ist das natürlich anders. Ne? Wir haben unterschiedliche Interessen und die Gegenseite hier vertreten durch den GKV-Spitzenverband. Hat eine ganz eigene Sicht darauf, wie sie Versorgung und Verantwortung für PatientInnen und Patienten wahrnimmt. Sie ist ja verantwortlich für die Verwaltung auch der versicherten Gelder. Und geht es viel um Kostenersparnis, sicherlich begründet im gesellschaftlichen Kontext, in dem wir uns befinden. Mir fehlt manchmal die Perspektive, dass wenn ich hier investiere, also zum Beispiel in Logopädie, dass Versorgung frühzeitig stattfindet, entweder im Kindesbereich, na, also bei Sprachentwicklungsstörungen, dass die halt nicht 2-3 Jahre verschleppt zu uns zur Sprachtherapie kommen oder auch im Erwachsenenbereich bei Schluckstörungen zum Beispiel, die dann frühzeitig gut versorgt werden, wodurch dann andere Kosten ja eingespart werden. Mal ganz abgesehen von diesem moralischen Anteil, dass wir Ressourcen hätten, die Leid ersparen würde und nicht nur Kosten ersparen würde. Das finde ich eigentlich einen wertvollen Blick, der hier, glaube ich, manchmal fehlt. Und dann geht es viel um Kostenminimierung in diesem Ausgabenbereich, das ist bei uns dann der Heilmittelbereich und oder die Logopädie. Und da möglichst wenig auszugeben, anstelle eben dagegen zu rechnen, was erspare ich der Versorgung damit, indem ich hier frühzeitig investiere, täte, glaube ich, gut. so geht es im Wesentlichen darum, wie wenig können wir bitte möglich machen.
Wenn ich dir
und das führt dann zu so Schiedssprüchen wie jetzt, ne, dass wir Wahnsinnskostensteigerungen hatten seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und hier multiple Krisen vorliegen gesellschaftlich, die zu unerwarteten Kostensteigerungen geführt haben und immer noch führen. Und dann so Minimalsteigerungen stattfinden.
Die überhaupt nicht aufgefangen werden können. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich dir so zuhöre, kann man eine Brücke schlagen zu einem anderen Thema, nämlich der Akademisierung unserer Berufsgruppe. Denn so ein, sage ich mal, Totschlagargument ist ja dann, naja, dann beweisen Sie doch erst einmal, dass das, was Sie an Leistung machen hier, Logopädie, dass die wirksam ist. Ja, das ist ja so ein Argument unter sehr vielen. Und damit sind wir aber ganz schnell bei dem Thema der Akademisierung. Wo stehen wir dann da?
Ja, also diesen Satz, den habe ich natürlich auch schon mehrfach gehört. Und dies ist ja ein Audio-Podcast. Da kann ich richtig rot bei werden. Weil das natürlich, also wer Evidenz will, der muss sie auch ermöglichen. Ja. Und ermöglichen kann auf verschiedene, also da haben wir verschiedene Anforderungen. Das eine ist natürlich dieses finanzielle Hinterlegen. Ne? Ich brauche Forschungsgelder und ich brauche dafür Strukturen. Und die logopädische Forschung, die kann niemand anders für uns machen. Es gibt da immer so Versuche anderer Professionen für uns Forschung zu übernehmen. Und in Teilen ist das natürlich möglich. Wir haben Bezugsdisziplinen, mit denen wo es Schnittmengen gibt, aber in Teilen eben auch gar nicht. Und da ist Akademisierung ein ganz wichtiges Thema, geht aber darüber hinaus, weil Akademisierung auch bedeutet Professionsentwicklung. Und daran natürlich ganz viel anderes hängt. Nicht nur diese Wissenschaftsstrukturen und die Weiterentwicklung von Versorgung, Versorgungsforschung, Wissen darüber, wie wir wirken, was an uns wirkt und wie wir noch effizienter werden können. Ganz viel ist bewiesen worden und viel steht natürlich noch an und entwickelt sich auch dauernd weiter. Und das Thema Akademisierung, das ist richtig traurig, finde ich, weil wir ja seit jetzt 15 Jahren Modellstudiengänge haben. Diese Modellphase läuft ja seit 2009. Für uns steht hier unter dem Fokus, also für uns, für alle Leistungserbringer in der Logopädie-Sprachtherapie, wir wollen ein neues Berufsgesetz. Dieses neue Berufsgesetz soll einheitlich hochschulisch primär qualifizierend sein. Und wurden diese Modellstudiengänge, die unter großen Herausforderungen aller, die da tätig sind, in diesen Modellstudiengängen positiv evaluiert. Also wir wissen, das ist eine gute Idee. Das wissen wir nicht nur aus anderen Ländern, sogar auch aus eigener Erfahrung hier, ne, weil europaweit ist ja das Studium normal. Aber jetzt haben wir es sogar selber hier in Deutschland festgestellt und trotzdem findet keine Entscheidung statt, keine politische. Und wir gehen jetzt in die dritte Legislatur, also die dritte Bundesregierung wird sich intensiv damit beschäftigen. Ich hoffe nicht nochmal evaluieren und wieder das gleiche Ergebnis irgendwie dann hinterfragen, sondern dann auch wirklich Entscheidungen treffen, die eigentlich auf dem Tisch liegen, weil die Voraussetzungen da sind bei uns in der Berufsgruppe. Wir haben einen sehr großen Anteil an Kolleginnen mit Hochschulzugangsberechtigung. Wir haben das akademische Personal. Wir haben den Willen in der Berufsgruppe, alle Leistungserbringer, alle relevanten Institutionen in der Logopädie-Sprachtherapie arbeiten im Arbeitskreis Berufsgesetz seit jetzt 8 Jahren miteinander zusammen. Also 2016 wurde der Arbeitskreis Berufsgesetz gegründet. Es liegt Wissen vor für Übergangsregelungen, für alle Institutionen und Betroffenen. Da wurde dran gearbeitet. Und natürlich haben wir ausgerechnet, ist es überhaupt möglich, das zeitnah umzusetzen? Ja, ist es. und es fehlt die politische Entscheidung für das neue Gesetz. Und da waren wir echt knapp dran jetzt. So ist unser Empfinden und darum, wir hatten so den Eindruck, wir sind auf der Zielgeraden zu den Eckpunkten und zum Referentenentwurf und dann kam das Ampel aus und da mussten wir uns alle ein bisschen sammeln.
Sprich, die aktuelle Politik ist jetzt auch mit verantwortlich, also dieses Ampel aus, dass hier eine Entwicklung gerade nicht weiter oder zu Ende geführt ist. Das hattet ihr erwartet, dass hier ein klares Bekenntnis zum Thema Akademisierung und Professionalisierung kommt, politisch?
Ja, Ampel wir hatten ja das Statement des Bundesgesundheitsministers schon auf dem Therapiegipfel des SAV vor einem Jahr.
Also das heißt, 2023 war ein Statement. Kannst du es kurz zusammenfassen?
Ja, Lauterbach hat sich zu allen anwesenden Berufsgruppen quasi ausgesprochen. Der SAV besteht ja aktuell aus 3 Heilmittelbereichen, Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie und hat sich für die Logopädie, für die, also in Erwartung gestellt, dass die Vollakademisierung eingeführt wird. Wir haben ja jetzt seit im Grunde Jahrzehnten dieses Nebeneinander von berufsfachschulischer und hochschulischer Ausbildung und hier eben die Erwartung auf die, wir nennen es Vollakademisierung.
Also das heißt, ja. Vor einem Jahr eine klare Aussage, dann ein Jahr noch dran gearbeitet. Mhm. In der Erwartung, jetzt ist es soweit, wir können 2025 die Sektkorken knallen lassen und könnten das feiern für eine gute Patientenversorgung, auch für eine Zukunftsentwicklung für junge Menschen, die den Beruf auch ergreifen möchten. Und dann ist das Ampel aus. Und was bedeutet dieses Ampel aus? Ganz konkret jetzt für die Logopädie. Das ist ja interessant. Ne? Man denkt ja erst so an diese ganzen großen politischen Entscheidungen und Themen. Und wenn ich jetzt sage, ja, genau dieses Ampel aus hat auch was, hat Auswirkungen auf die Logopädie, dann werde ich immer so ein bisschen angeschaut, so wie jetzt auf euch auch. Ist das so?
Ja, es sind mehrere Bereiche. Also wir haben einmal, wir sind echt zuversichtlich gestartet. Auch diese Regierungskoalition ist ja sehr zuversichtlich gestartet mit echt weitreichenden Vorhaben. Und zu uns, also zur Therapie, Gesundheitsversorgung und damit auch zur Logopädie, standen im Koalitionsvertrag mehrere wirklich relevante Themen, die dann auch für Gesetzesvorhaben bereits geplant waren. Zum Beispiel die Weiterentwicklung des GBA. Also dass auch die Therapieberufe mehr Mitsprache oder einen Sitz, also dass hier das, ja, das oberste Gremium in der Selbstverwaltung, das heute den gesellschaftlichen Status von vor vielleicht 15 Jahren abbildet, was erstmal normal ist, dass sich quasi in so Institutionen immer eher die Vergangenheit abbildet, aber dann muss es halt weiterentwickelt werden. Und das hatte sich diese Regierungskoalition vorgenommen. Und für uns bedeutet das, wir sind im Moment ja nur anhörungsberechtigt. Also die Heilmittelrichtlinie wird im Grunde ohne Mitarbeit der relevanten Professionen erstellt, dass sich hier was ändern sollte. Oder der Direktzugang sollte eben auch mit in einem Gesetz mit ermöglicht werden. Das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, das wurde nun gerade noch beschlossen, aber mit relativ wenig therapeutischer Expertise. Also da hatten wir die Erwartung, dass noch mehr passiert. Das ist wenigstens verabschiedet, aber hier stehen noch Folgearbeiten an. Und ganz besonders furchtbar ist wirklich dieses Thema Berufsgesetz. Also da, ich glaube, alle, die, ne, wir sind ja zum Teil Kolleginnen, die sich seit Jahrzehnten dafür stark machen und da auch dran arbeiten, war, ne, weil wir auch so den Eindruck hatten, wir sind so von aus der vollen Aktivität gestoppt und wieder auf Standby. Also nicht auf zurück auf los, aber wenigstens auf so jetzt mal abwarten. Und abwarten, das haben wir jetzt wirklich schon lange gemacht. Das ist dann schwer auszuhalten und hat aber nicht dazu geführt, dass sich hier irgendwie Kolleginnen entmutigen lassen, sondern im Grunde in dem Moment, wo wir als Verband gesagt haben, schaut her, dieses Gesetzesvorhaben geht nicht weiter und wir müssen jetzt nach diesem Ampel aus die nächste Legislatur mit vorbereiten. Wir müssen auf die PolitikerInnen, die Parteien zugehen, dafür sensibilisieren, hallo, das muss weitergehen und daran arbeiten, in die Wahlprogramme und in den kommenden Koalitionsvertrag zu kommen. Da haben sich ganz viele Kolleginnen wieder gemeldet, die gesagt haben, wir wollen unbedingt mitmachen. Das ist nicht aushaltbar und nicht hinnehmbar, dass hier weiterhin so wichtige Themen verschleppt werden politisch.
Wenn ich dir so zuhöre, dann heißt es Ampel aus und am nächsten Tag ging es los mit einer Weiterarbeit. Eigentlich die Erwartung, das Jahr geht zu Ende und ihr könnt den Sack jetzt erstmal zumachen und auf 2025 schauen und für, ja, jetzt mal im Vergleich zu großen Parteien ein kleiner Berufsverband, der groß ist innerhalb der Community, ist plötzlich darauf zurückgeworfen, alle Woman Power, und bei uns ist es Woman Power, zusammenzuziehen und zu sagen, wir müssen jetzt innerhalb kürzester Zeit agieren und informieren, ganz wichtige Informationen, damit nicht ein Status noch weiter einfriert. Und damit vielleicht auch die Entwicklung der Logopädie, die Patientenversorgung, der ambulante Sektor, besonders der ambulante Sektor, immer weiter gefriert.
Genau. Also wir als Verband, aber natürlich auch in unseren Bündnissen. Wir stehen als DBL nicht alleine da, sondern wir haben uns natürlich verschiedene Bündnisse gesucht oder sie gebildet, wie mit dem AK Berufsgesetz, den haben wir mitgegründet, oder das Bündnis Therapieberufe an die Hochschule. Und wir sind zum Beispiel ja auch Mitglied im SAV, also dem Dachverband der Heilmittelverbände. Den hatte ich vorhin schon einmal beim Therapiegipfel erwähnt, der sich vor allen Dingen verantwortlich sieht für die ambulante Versorgung und auch die Weiterentwicklung der ambulanten Versorgung. Und da haben wir natürlich ganz viele gemeinsame Themen, die wir hier auch politisch angehen. Also in dem Moment, wo uns klar war, das deutet sich jetzt, es hat ja schon länger gekriselt mit unserer Ampel, aber jetzt wird es so sein, ist auch dieses Bündnis sofort aktiv geworden und hat mit uns alles daran gesetzt, auch in die Wahlprogramme zu kommen und zu informieren zur ambulanten Versorgung. Und da sind große Painpoints, ne? Das Thema Bürokratie. Also wir alle sind verpflichtet, Zuzahlungen einzuziehen von Patienten und im Grunde hier aus unserer Perspektive Kostenträger, Aufgaben zu übernehmen. Oder die Prüfpflicht, die immer noch bei uns abgelegt ist, da ist politischer Wille gefragt, sowas zu verändern.
Also die Pflicht der Heilmittelverordnungen der Ärzte und Ärztinnen. Ne? Die,
genau.
Ja.
Genau. Und da sind auch diese Bündnisse natürlich sofort losgelaufen. Es ist nicht so, dass wir hier alleine stehen als Verband, sondern wir sind hier auch in Interessenkoalitionen zu verschiedenen Themen, die sich dann sofort mit uns und wir mit ihnen auf den Weg gemacht haben, um daran zu arbeiten, dass dann wenigstens die nächste Regierung hier aktiv wird und den politischen Mut manchmal ja auch hat, umzusetzen.
Wenn du das Ganze darstellst, dann fragt man sich doch also immer wieder, welche Argumente gibt es eigentlich dagegen? Also wie kann das passieren, dass diese Entwicklung, diese Ergebnisse aus den Evaluationen, der Blick nach Europa oder noch weiter über den Ozean drüber im Kontext der Logopädie, was sind die Argumente, dass Deutschland hier wenig Interesse zeigt, eher zu einer Stagnation neigt und nicht in die Hufe kommt? Kennst du die?
Du beziehst dich jetzt auf die Akademisierung und das neue Berufsgesetz.
Genau. Mhm.
Also ich kann jetzt natürlich die häufigsten Argumente irgendwie nennen.
Mach doch mal deine Top 3.
Wir haben ja Fachkräftemangel in der Logopädie und wir wollen ja niemanden davon fernhalten, deswegen diesen Beruf zu ergreifen. Und darum ist es ganz wichtig, diesen Beruf auch mit, um den möglichst vielen offen zu halten, dass der eben nicht hochschulisch ist, sondern berufsfachschulisch oder mehrere Wege nebeneinander hat. Mhm. Also dieses Unwissen darüber, dass Durchlässigkeit im Bildungsweg eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und es hier Möglichkeiten gibt und natürlich auch Möglichkeiten geschaffen werden, dass man eben auch ohne Hochschulzugangsberechtigung natürlich auch studieren kann, aber bis dahin sich vielleicht auch weiterentwickelt hat, rein alterstechnisch, unter anderem, um in diesen Berufen danach auch eigenverantwortlich in der Versorgung tätig zu sein. Ne? Also das Thema Durchlässigkeit ist nicht an die Logopädie gebunden, sondern gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und dieses Durcheinander, das Fass mache ich jetzt vielleicht besser nicht auf. Ne? Also das behindert uns auf vielen Ebenen. Das ist ein Argument, also dass wir ja die Durchlässigkeit brauchen und darum möglichst viele Möglichkeiten. Dann, dass das doch ein praktischer Beruf ist. Da braucht man doch, wie soll man denn die praktische Ausbildung an der Hochschule umsetzen?
Das ist ein lustiges Argument. Ich stelle mir jetzt gerade so die theoretische Medizin vor.
Ja, so Chirurgen, ne? Ja. Das ist doch Handwerksberuf. Mhm. Genau, das ist haarsträubend.
Also das sind ja Argumente, ich habe jetzt deine zwei gehört, die eigentlich keinem Diskurs letztendlich standhalten können, sondern es sind immer wieder Nebenschauplätze, Interessen, die vertreten werden aus unterschiedlichen Perspektiven, also Bildungspolitik eventuell. Ja, fällt mir jetzt gerade, also mir fiel jetzt gerade nur die Bildungspolitik gerade ein, diese Argumente, die dazu passen. Wir haben aber immer noch Patient und Patientinnen im Fokus. Wir machen das ja nicht la pur la, sondern unser Ziel ist ja so gut wie möglich mit den Gegebenheiten, die uns die Medizin und dem Voranschreiten in der Medizin ja auch vorgibt, dass wir auch in diesem Tempo mitmachen können. Also dieses Thema Patientenversorgung kommt da nicht vor?
Das sind halt veraltete Rollenbilder und Haltungen, mit denen wir da konfrontiert sind. Also dies ist ja kein feministischer Podcast, aber diese Schublade könnte man schon öffnen und die Frage stellen, ist das die Sabotage einer feminin geprägten Profession? Ist das Patriarchat, was hier Hierarchien nicht bereit ist zu verändern? Können wir das in Deutschland nicht ertragen, dass es neben und mit der Medizin, also in der Gesundheitsversorgung, auch andere Professionen gibt? Das sind so Fragen, die man sich stellen muss und die automatisch kommen, wenn man eben so veralteten Erwartungen irgendwie ausgesetzt ist.
Ja. Eine alte Vorstellung von Bildung, wie Bildung funktioniert und Rollenbilder mit deutlich starren Hierarchien, Strukturen. Also ich glaube, über dieses Thema könnten wir wirklich einen eigenen Podcast machen. Da sollten wir uns auch noch jemand einladen. Ich könnte jetzt mal ganz, wir können das ja schon mal noch mal provozieren, ein bisschen auf die Spitze treiben. Die Physiotherapie, die hat ja einen größeren männlichen Anteil. Ist es da ein bisschen anders?
Nee, ich glaube nicht. Also wir arbeiten mit den anderen Professionen auch der Physiotherapie berufspolitisch und ja auch fachlich sehr eng zusammen. Darum würde ich gerne heute bei uns bleiben. Mhm. Was ich glaube, was sehr sichtbar ist und also jetzt, wenn wir auf die Logopädie schauen, ist, dass es eine Wahnsinnsantriebskraft von innen gibt. Also wir sind verkrusteten Rahmenbedingungen ausgesetzt, ja. Aber das bewirkt nicht, dass wir aufgeben, sondern im Grunde eher, dass wir uns noch mehr auch dagegen aufbegehren und stark machen. Und das sieht man sowohl in der Berufspolitik als auch fachlich, finde ich. Wir haben ja vorhin gesprochen über das Thema Evidenz und wie geht das eigentlich weiter mit der Akademisierung. Und es findet so viel Forschung statt und Weiterentwicklung in der Logopädie, dass man ja im Grunde kaum hinterherkommt. Niemand kann wahrscheinlich real noch bei allen, wir sprechen ja von Störungsbildern, wirklich aktuell bleiben und sie angemessen behandeln. Weil so viel Wissen vorliegt über die Diagnostik, über die Rahmenbedingungen, über die Möglichkeiten der Unterstützung in diesem Bereich, dass hier natürlich auch Spezialisierungen stattgefunden haben und stattfinden und eben auch ganz viel Wissen erarbeitet und weitergetragen wird. Also da sind wir unheimlich innovativ und auch, glaube ich, sehr fordernd, und zwar zu Recht, weil wir eine Erwartung haben, was wir unseren Patienten und Patientinnen anbieten möchten und könnten und wollen, damit sie einfach am Leben angemessen teilhaben oder supported werden und und die Unterstützung bekommen, die wir eigentlich als Gesellschaft zur Verfügung haben. Und auch diese Strukturen, die wir brauchen, die bauen wir ja im Zweifel selber auf. Es wachsen ja ständig Strukturen. Diese Modellstudiengänge, die gegründet wurden, die hingen auch, also die haben wir auch Menschen, oft Frauen, zu verdanken, die die eben gegründet haben und immer noch aufrechterhalten. Oder auch die Verbandsarbeit. Wir haben, ne, da gründen sich dann Organisationen oder Netzwerke, um die Themen voranzutreiben. Das sind unsere Verbände. Der DBL ist 60 geworden in diesem Jahr. Also wir machen das wirklich schon lange und bauen da immer noch auf großen Ressourcen auf. Oder dann auch der HVG natürlich, der hier auch dieses Thema, der Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe, das Thema der Akademisierung mit vorantreibt. Ganz neu der Fachbereichstag Therapiewissenschaften, der hier auch im Bereich unserer Fächer quasi sich institutionalisiert und damit eben auch Professionsentwicklung vorantreibt, ganz von innen und gegen diese Widerstände. Und das ist natürlich großartig. Und darum bewegt sich auch was. Und da wird die Politik nicht dran vorbeikommen, das wahrzunehmen und in die Umsetzung zu kommen.
Welche Informationen habt ihr schon zusammengestellt, dass Politiker und Politikerinnen sich informieren können? Welche Strategien gibt es für euch? Was kann man zum Beispiel auch abrufen oder gibt es Material zum Abrufen, wenn die eine oder andere Kollegin da sitzt, zuhört und sagt, boah, ich kenne hier einen Politiker, eine Politikerin in meinem Wahlkreis und ich möchte gerne informieren, gibt es da irgendetwas? Ich möchte hier aktiv sein. Vielleicht sind es auch Patienten, Patientinnen, die sagen, ich habe so von einer logopädischen Therapie profitiert, ich möchte, dass es da weitergeht, ich möchte hier weiter informieren. Habt ihr was?
Das sind richtig gute Fragen. Wenn wir auf diesen Prozess schauen, von dem Ampel aus bis zum Koalitionsvertrag, wovon wir ja ausgehen müssen oder werden ausgehen, dass es den geben wird, dann sind wir jetzt für uns in der zweiten Phase sozusagen. Die erste Phase, nämlich der Weg bis zu den Wahlprogrammen, hier sind die Messen im Wesentlichen gelesen. Da haben wir informiert und sind auf die Parteien und Verantwortungsträger in der Politik zugegangen und haben quasi nochmal erinnert, welche Themen sind für uns wichtig, haben da Kernforderungen oder Positionen herausgearbeitet und sind in diesen Bündnissen und auch als Verband tätig geworden. Die nächste Phase, das und auch die Phase danach, das werden im Grunde sind das Mitmachphasen. Also da brauchen wir unsere Berufsgruppe und alle, die denen Versorgung wichtig ist, also zum Beispiel die Betroffenen, die dafür sensibilisieren und daran erinnern, dass sie therapeutische oder in unserem Fall logopädische Versorgung wünschen und brauchen und was hier die Pain Points sind und die Anforderungen an die zukünftige Bundesregierung und die damit quasi an die Wahlstände gehen und auf die KandidatInnen vor Ort, auf den Listen, Direktkandidatinnen, die quasi daran erinnern, was wir brauchen. Und da stellen wir Informationen zur Verfügung, die sind noch nicht online, aber die werden Anfang Januar online gehen und auch der SAV, der wird hier, da sieht man irgendwie auch, finde ich, wie viele gemeinsame Themen wir haben, gerade zur ambulanten Versorgung, wird hier sich stark machen und da sind wir alle gefragt, uns einzubringen. Also da glaube ich, ist es gut, aufmerksam zu sein, alle, die mitmachen wollen und dann eben wirklich sich auch einzubringen. Einmal mit den zukünftigen Kandidatinnen und Kandidaten, aber auch die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren. Diese Themen sind wichtig. Diese langen Wartezeiten, die haben ihren Grund, weil zum Beispiel in allen Berufen, also Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie, Berufsflucht besteht, dass die Kolleginnen einfach zu früh den Beruf verlassen, weil sie die Faxen dicke haben von diesen Rahmenbedingungen. Und da kann man sich einbringen und das ist ganz wichtig. Und dann haben wir die Erwartung, dann findet ja die Wahl statt am 23. Februar. Dann beginnt quasi die dritte Phase. Die erste Phase bis zu den Wahlprogrammen ist, wie gesagt, wesentlich gelaufen. Jetzt kommt die Phase bis zu den Wahlen, wo wir die Kandidatinnen sensibilisieren für unsere Themen. Da können alle mitmachen und auf den Seiten der Verbände sich umschauen, was bereitgestellt wird. Und danach die Phase, wo wir dann wissen, wer gewählt ist, wie sich formiert wird in den Parteien, wer eine Koalition bilden wird und dann eben nochmal auf die Kandidaten von vor Ort zuzugehen, daran zu erinnern, ich bin potenzieller Wähler, du bist für mich verantwortlich. Du hast jetzt Verantwortung übernommen und zugesprochen bekommen, zu gestalten. Und das sind die Themen. Und da gibt es sicherlich auch persönlich ganz bedeutsame. Wir als Verband haben uns 5 ganz zentrale Themen rausgenommen. Das erste ist das Berufsgesetz. Das braucht es dringend in der neuen Legislatur, weil das einfach, da hängt alles dran.
Ich unterbreche dich hier. Ja. Weil ich möchte dir dafür den anderen Rahmen geben. Du darfst dir
alles klar
aussuchen. Du darfst dir aussuchen. Mhm. Möchtest du, weil jetzt Weihnachten ist, einen Wunsch sprechen, den du hast für die Logopädie 2025? Mhm. Oder möchtest du zentrale Forderungen nochmal zusammenfassen und die Punkte auf den Punkt bringen?
Lieber die Forderung. Also ich mag auch Wünsche, aber
ich habe es mir fast gedacht. Und deswegen wollte ich dem einen anderen Rahmen geben, dass wir zum Schluss jetzt am Ende, wo wir ganz viele Themen auch aufgemacht haben, natürlich auch nur so ein bisschen angeteasert haben. Und wir werden mit Sicherheit 2025 uns nochmal sprechen zu dem einen oder anderen Schwerpunktthema. Und ich denke, am Ende dieses Podcasts soll jetzt stehen, wir sind im Wahlkampf und wir machen auch in der Logopädie Wahlkampf, weil es uns um uns und um die Patientinnen und die Patienten geht. Dagmar, deine Forderung? Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Ich bedanke mich ganz herzlich, weil ich möchte, dass genau diese Forderung am Ende dieses Podcasts stehen. Danke.
Unsere Forderung für die Logopädie. Wir haben uns auf 5 verständigt, obwohl wir natürlich viel mehr hätten. Also wir haben uns fokussiert und gehen den anderen in anderen Arenen nach. Es muss immer irgendwas hinten angestellt werden oder woanders angegangen. Die erste Forderung, ganz wichtig, das neue Berufsgesetz. Wir brauchen die einheitliche, hochschulische, primär qualifizierende Ausbildung für alle Leistungserbringer in der Logopädie und zwar dringend. Das ist sowas von überfällig. Alle Daten liegen vor, das kann umgesetzt werden. Und wir stehen bereit im AK-Berufsgesetz und beraten gerne auch bei Fragen. Dann, die Versorgung ist in vielen Bereichen gefährdet oder deutlich verzögert. Kinder kommen zu spät zu uns zur Therapie. obwohl wir wissen, dass wir sie früher besser und billiger sogar behandeln können. Das ist einer der Gründe, warum wir uns stark machen dafür, dass für die Logopädie der Direktzugang eingeführt wird. Dafür müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden und natürlich Möglichkeiten der Evaluation. Das Dritte, die stationäre Versorgung. Da sind verschiedene Facetten zu betrachten und anzugehen. Das eine ist, dass die therapeutische Versorgung erstmal überhaupt in der Expertise, in der Gestaltung einbezogen wird. Das ist jetzt bei dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz nicht geschehen. Das ist noch abgeschlossen, ja. Aber die therapeutische Expertise wurde nicht einbezogen und auch nicht eingeplant. Also damit auch nicht refinanziert. Das gehört geändert in der nächsten Legislatur. Das Vierte, was wir ganz dringend brauchen, ist, dass wie in anderen Ländern auch die logopädische Expertise auch in der Bildung hinzugezogen wird. Also, dass wir in Bildungseinrichtungen eingesetzt werden dürfen, und zwar in mehr Fällen und auch früher einbezogen werden von der Expertise, dass Diagnostik, Früherkennung, aber auch Versorgung dort möglich wird und eben auch die Beratung im interprofessionellen Team möglich ist. Und das Fünfte, ganz wichtig, wer Versorgung möchte, der muss diese Versorgung auch so attraktiv gestalten, auch wirtschaftlich attraktiv gestalten, dass wir Therapeuten dort in diesem Beruf bleiben und arbeiten. Das heißt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gehören geändert. Ganz wichtig hierbei ist das Abschaffen, was nervt. Das kostet dann noch nicht mal was oder nur unwesentlich, sondern es wird ja mehr Arbeit weggenommen. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass ich als Therapeut Zuzahlungen verwalten muss und dass scheinbar immer noch politischer Wille ist, dass wir das machen. Das gehört abgeschafft, genauso die Prüfpflicht. Und dann haben wir es schon etwas leichter und können uns dann den nächsten Themen zuwenden.
Mehr geht nicht. Vielen Dank. Doch, mehr geht immer. Aber jetzt nicht an der Stelle. Danke.
Dankeschön. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.